Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Tirok.
Und das bin ich. Ganz herzlich willkommen zum Podcast der Interviewhelden. Auf die heutige Ausgabe freue ich mich sehr, denn ich habe einen tollen Gast eingeladen und das haben wir schon vor einigen Wochen im vergangenen Jahr geplant und den Termin für das heutige Gespräch gefunden. Und das bringt mich übrigens ganz kurz noch zu einer Ankündigung. Vielleicht hast du eine Idee, über was ich jetzt reden werde. Denn wenn auch du dein Podcast-Jahr 2026 wirklich entspannt planen möchtest, so dass du eben nicht von Woche zu Woche schauen musst oder von Episode zu Episode, was in deinem Podcast passieren wird, dann komm doch zu meinem Online-Workshop mit dem Titel Jahresplanung Podcast 2026. Und ich verspreche dir auch, es gibt kein neues Tool, es gibt keinen x-ten Redaktionsplan, an den wir uns dann eh nicht halten, sondern wir planen dein Podcast-Jahr auf eine ganz andere Art und Weise. Der Workshop findet am 28. Januar statt. Das ist ein Mittwoch. Check-in ist morgens um 9. Dann arbeiten wir fokussiert 3 Stunden, also bis 12 Uhr. Es gibt eine Aufzeichnung und auch Unterlagen. Also selbst wenn du nicht live dabei sein kannst, kannst du dein Podcast ja damit planen. Den Link zu allen Informationen und auch zur Anmeldung findest du natürlich in den Shownotes. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du dabei bist, schon aus dem Grunde, dass wir dann die Gelegenheit hätten, uns mal persönlich in so einem Workshop kennenzulernen. Das wäre mal richtig gut. Und jetzt zu meinem heutigen Gast. Sind es nicht die schönsten Geschichten, wenn aus einer Absichtslosigkeit ein großer Erfolg entsteht, der das eigene Leben verändert? Da fällt mir zum Beispiel J.K. Rowling ein. Sie schrieb ja die ersten Kapitel von Harry Potter in einem Café und zwar mit der Idee oder mit dem Ziel, die Geschichte wirklich einfach nur mal aufzuschreiben. Da gab es noch keinen Verlag, da gab es noch gar keinen Plan dahinter, ob das jemand mal lesen wird, und heute eine der erfolgreichsten Buchreihen der ganzen Welt. Oder Billie Eilish mit dem Song Ocean Eyes. Der Song, der sie berühmt gemacht hat, war ursprünglich nur für den Tanzunterricht ihres Bruders gedacht. Da gab es noch kein Label und auch kein Management. Der Song ist im Kinderzimmer entstanden. Danach wurde er dann hochgeladen und ging viral. Und das geht natürlich auch eine Nummer kleiner, also eher so auf, ich sag mal, auf meiner Ebene, auf unserer Ebene. Und es ist im Grunde genauso schön. Zum Beispiel meine Interviewhelden, die sind aus einem ganz spontanen Barcamp-Vortrag entstanden. Daraus wurde dann ein Podcast und daraus wurde ein ganzes Business. Und das bringt mich tatsächlich zu meinem heutigen Gast. Die hat es nämlich so ähnlich erlebt. Jule Jankowski. Sie wird gerne als Arbeitsfeuilletonistin beschrieben. Sie ist also eine Organisationsberaterin, die gleichsam die schöne Formulierung und das geschliffene Wort liebt. Also die beste Voraussetzung für einen gelungenen Podcast. Den hat sie auch begonnen, vor einigen Jahren bereits. Allerdings eher als eine Art Chronistin. Sie wollte ihre Beobachtungen damals festhalten. Und aus dieser Idee hat sich so viel entwickelt in den Jahren. Heute ist sie Autorin, sie ist Speakerin, sie gilt als eine der führenden Vordenkerinnen zum Thema Arbeitskultur und als Host des Podcasts Good Work im Netzwerk von Brand 1 erreicht sie mit jeder Episode Tausende von Zuhörerinnen mit und durch ihre persönliche Art. Ich habe Jule zum Interview getroffen, also eigentlich war es eher ein Gespräch, und es war schon deswegen sehr spannend für mich, weil wir uns zuvor nur aus der Distanz und aus der Beobachtung heraus kannten, also gar nicht persönlich, und nach einem kurzen Vorgespräch vor einigen Wochen ist dann diese Podcastaufnahme entstanden. Für mich war unser Podcastgespräch eine sehr, sehr schöne Begegnung, die wieder einmal zeigt, wie schnell man sich persönlich unterhalten kann, wenn Podcast auf dem Label steht. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Gespräch mit Jule Jankowski. Jule, erstmal freue ich mich sehr, dass wir uns auf diesem Wege, auf dem Podcast-Wege kennenlernen. Und damit sage ich herzlich willkommen und habe gleich eine Bitte. Und zwar würde ich mir ganz gerne etwas von dir leihen, wenn das in Ordnung ist. Und das ist deine Eingangs- und Eröffnungsfrage. Wie bist du denn heute in den Tag gestartet?
Ja, die Frage der Fragen, ja. Ehrlicherweise sehr gut. Wir haben, das kann man vielleicht rahmen, wir haben in den letzten Wochen hier einen größeren Umbau hinter uns bringen müssen, dürfen, wie auch immer man das formulieren will. Und dazu gehört unter anderem, dass wir unser Schlafzimmer mit einem anderen Boden versehen haben. Da war die ganze Zeit noch ein Teppichboden, jetzt ist da Parkett. Und es mag jetzt irgendwie spinnernd klingen, aber irgendwie schlafe ich seitdem viel besser. Also die Rechnung ist schon mal aufgegangen und insofern war ich total erfrischt und ich habe jetzt auch so, es klingt jetzt so wahnsinnig selbstoptimierend, ich sag's trotzdem mal, so ein, weiß nicht, ob du die kennst, so ein Ring, nachdem ich das von meinen Gästen ungefähr 100 Mal gehört habe, ich habe so einen Ring, der zeichnet auf und dann habe ich gedacht, oh, das ist vielleicht nicht schlecht und der sagte mir heute Morgen, du hast optimal geschlafen. Ist das nicht schön?
Ich muss sehr lachen. Weiß man das nicht selber, dass man gut geschlafen hat? Also ich kenne das mit diesem Tracking, mit dem Schlaftracking und es entzieht sich so komplett meinem Verständnis.
Also ehrlicherweise, wenn wir es nicht selbst merken würden, also wenn, mal angenommen, der Ring würde sagen, du hast super geschlafen und ich fühle mich wie gerädert, dann hätte ich ja so ein bisschen Fragezeichen und andersrum auch. Also von daher ist es eine kleine Unterstützung. Was der Ring schon macht, und da, das ist ja wieder dasselbe, oder es ist ja egal, ob Ring oder, da muss man irgendwas tracken im Leben. Spoiler, nein. Muss man natürlich nicht, ja. Also wir können alle unsere zwei Beine, unsere zwei Ohren, Augen alleine selbstständig mit unserem Hirn nach vorne bewegen. Ich fand das mal ganz interessant zu sehen. Gibt es so Muster? Und das, da sind wir ja so mittelgut drin, ja. Also wenn die letzte Nacht schlecht war, dann sagen wir gern sowas wie, oh, ich schlafe in letzter Zeit ja so schlecht. Ja? Und dann sagt so ein Ding zum Beispiel, stimmt doch gar nicht. Ja, es war mal
diese Verallgemeinerung, die man dann gerne macht. Oder auch und andersrum, dass man sozusagen kleinredet und sagt, oh, es war wohl Vollmond.
Genau. Und dann kannst du da sogar, also wir wollen das jetzt nicht zu weit treiben, aber du könntest theoretisch auch sowas eingeben wie, der fragt dann auch, hast du Magnesium genommen, hast du keinen Alkohol, viel weißes Rauschen, was Menschen so veranstalten, um gut zu schlafen, um dann für dich selbst vielleicht so eine kleine Routine zu entwickeln. Das wäre die Idee dahinter. Und die Antwort auf deine Frage ist, braucht man das? Natürlich nicht. Ich hab's jetzt und mal gucken, ob es mich zum besseren Menschen formiert.
Ich hoffe, dass alle Zuhörenden sich jetzt ein bisschen erschrocken haben über meine Eingangsfrage. Ja. Ich muss die erklären und ich muss auch erklären, warum ich gesagt habe, ich habe sie mir geliehen. Ja. Das ist die Eröffnungsfrage von deinem Podcast Good Work. Und wir wollen auch gleich tatsächlich mal über die erste Frage sprechen. Aber du hast das natürlich jetzt ganz geschickt gemacht, liebe Jule. Du bist über den Punkt rübergegangen, wo du mir verraten hast, was du morgens eigentlich als erstes machst. Ja. Und da möchte ich dich doch nochmal bitten, mir, wenn du das magst, zu verraten. Was sind denn so die ersten, weiß ich nicht, 3 Minuten? Was passiert denn da?
Ersten 3 Minuten. So, willst du die wohlgefällige Antwort oder die ehrliche? Also die ehrliche Antwort ist, ja, also in 6 von 7 Tagen gucke ich schon sehr schnell. Und da würden die 3 Minuten wahrscheinlich auch schon ausreichen aufs Handy. Hat schon mal den Hintergrund, dass wenn man das so drum dreht, dass das so die Uhrzeit zeigt. Genau. Also das drängt sich auch, jetzt du siehst schon, wie ich die Verantwortung dem Handy überordnen und überstülpen möchte, drängt sich schon so visuell ein bisschen in den Vordergrund. Und ich glaube, ich gehöre schon zu den Menschen, die sehr schnell morgens aufs Handy gucken. Und auch da wieder, ist das toll? Nein, überhaupt nicht. Also ich denke immer noch so, dann gibt's wieder so Phasen. Ich habe sogar schon mal einen Wecker geschenkt bekommen. Da kommen wir gleich vielleicht auch noch im Zusammenhang mit der Frage hin von einer Hörerin und Freundin, weil ich das nämlich immer drauf geschoben habe. Ja, ich nutze halt das Handy als Wecker. Und dann hat sie mir tatsächlich so einen analogen Wecker geschenkt. Den nehme ich dann immer mal wieder in Betrieb, aber ich gehöre wahrscheinlich zu der großen Anzahl an Menschen, die sehr schnell nach dem Aufwachen aufs Handy schauen.
Und ich finde das so erstaunlich, dass das so ein bisschen mit wie so eine Beichte einhergeht.
Ist die Couloirs im Bett, sind wir ehrlich, das ist die Zigarette, es ist wirklich eine Bad Habit, oder?
Finde ich überhaupt nicht.
Findest du nicht?
Okay. Nein, ich hab das Handy schon in der Hand, wenn ich die Augen noch zu habe. Und zwar genau aus dem Grunde, weil ich dann irgendwie drauf gucken muss, wie spät es ist und dann irgendwie krampfhaft versuche, den Wecker auf Snooze zu stellen oder aufzustehen oder was. Ja. Ich habe natürlich einige Folgen von deinem Podcast mal so quer gehört über die Jahre und die wenigsten geben zu, dass sie genau mit so einem Verhalten aufstehen. Ich verstehe das
niemand,
gar nicht.
Fast niemand gibt das
zu. Ich finde das völlig total normal. Warum sollte man das nicht tun? Mhm. Ich habe aber tatsächlich früher auch im Bett geraucht, aber die Zeit ist lange vorbei.
Siehst du, da ist die Verbindung. Also Menschen, die früher im Bett geraucht haben, gucken heute sofort aufs Handy. So, jetzt die Frage, Markus, was wäre das Äquivalent in der Zukunft, wenn wir keine Handys mehr haben? Weil wir sind ja, glaube ich, weiß nicht, ob wir uns einig sind, aber keine Ahnung, ob es in 10 Jahren noch Handys gibt, glaube ich nicht.
Glaubst du nicht in 10 Jahren?
Also ich glaube, dass wir da irgendwo sind, wo wir knickknack mit den Augen klimpern und irgendwas eingespielt wird oder also irgendwie eine andere Form, sagen wir mal so, von medialer
Übertragung. Das wäre insofern ganz cool, weil wir beide sind nämlich Brillenträger, dass wir unsere Brille dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr brauchen. Das fände ich ganz cool. Und wenn das dann so mit eingespielt würde in unser Screen, wie spät es gerade ist, kann ich damit auch leben. Ich bin da ganz offen. Diese Frage, wann hat sie sich eingeschlichen bei dir in den Podcast? Und warum hast du sie so lieb gewonnen?
Ja, also eingeschlichen hat sie sich sehr schnell, weil vielleicht nochmal für diejenigen, und das sind wahrscheinlich nicht wenige, die mich nicht kennen, die auch Good Work vielleicht noch nicht kennen. Good Work ist ein Podcast, der sich mit Arbeitskultur beschäftigt und das seit fast 6 Jahren. Und initial ist er an den Start gegangen als kleines Feldforschungsprojekt. Also es war gar nicht so diese Idee, ich möchte jetzt auch mal einen Podcast machen, wie so viele Menschen, was ich auch schön finde, sondern eher aus der Idee heraus zu Beginn der Pandemie, die Älteren mögen sich erinnern, da war was, habe ich mir die Frage gestellt, sozusagen als Organisationsberaterin und auch mit einem Background aus Sozialforschung kommt, was passiert denn jetzt eigentlich so mit den Menschlein in der Arbeitswelt, wenn sich über Nacht alles so krass verändert? Weil das war ja ein, kann man schon sagen, ein Instant Change für viele Menschen, nicht für alle. Und das wäre doch vielleicht mal schlau, da mitzuschreiben. Das war die Idee, habe einen Fragebogen gemacht, also so eine Art Leitfaden und habe angefangen, Interviews zu führen. Und zwar zunächst mal in meinem greifbaren Umfeld. Mir war wichtig, Perspektivenvielfalt, jetzt nicht Repräsentativität, aber ein breites, gewogenes Bild zu bekommen, einen Einblick. Und das zog dann immer mehr Kreise und nahm so eine ganz eigene Dynamik auf, bis dann auch Menschen kamen, die ich gar nicht kannte, die sagen, ach, ich würde mich auch mal interviewen lassen und so weiter. Und die Idee.
Anfang an als Podcast-Format
genau,
gemacht?
Genau, das war quasi, ich habe die Idee gehabt mit diesen Chroniken. Und dann kam der zweite Gedanke, dachte ich, naja, wenn ich das schon aufzeichne, ja, kann ich es eigentlich auch mal versuchen als Podcast. Vielleicht hört es ja jemand. Also es war, wenn du so willst, lieb ausgedrückt, liebevoll gemeint, fast ein Abfallprodukt. Also es war nicht der Kern des Themas, sondern im Kern stand wirklich diese Feldforschung, diese Chroniken zu erstellen und die auch irgendwann auszuwerten. Und da ist mir Folgendes aufgefallen, dass die Menschen, und wir erinnern uns vielleicht noch ein bisschen an diese Zeit, wo manchmal schon der Morgen eine Nachrichtenlage gebracht hat, die am Mittag wieder Makulatur war und am Abend nochmal wieder anders. Und wo diese Nachrichten so unmittelbar in unser Leben gerückt sind, das ist in der Welt vorher für viele Menschen nicht die Realität gewesen. Für dich als Medienmensch wahrscheinlich schon immer, für Menschen, die sich sehr politisch interessieren auch, aber für viele, viele war das nicht so. Und das war in der Pandemie sicherlich ein Unterschied, dass das, was im Außen, im öffentlichen Raum passiert, unmittelbar, begreifbar, fühlbar Bestandteil deines Lebens wurde. Und die Beobachtung war, je mehr Nachrichten Menschen schon sehr früh morgens konsumiert haben, umso schwieriger ist es ihnen, das ist jetzt wirklich keine Kausalität in dem Sinne, es ist nur eine Beobachtung und auch nur eine Beobachtung bei meinen Gästen, desto schwieriger sind sie auch mit der Situation klargekommen. Und dann gab es ganz viele, die sich bewusst ganz, ganz dezidiert so etwas wie ein Ritual zurechtgelegt haben. Ich erinnere mich an einen, der zum Beispiel sagte, ich gehe morgens zur Arbeit. Da habe ich erstmal nicht gestutzt und dann sagte er, naja, ich arbeite zu Hause. Ich gehe zu Fuß, obwohl ich sehr sportlich bin, ich jogge nicht, sondern ich gehe eine Runde um den Block zur Arbeit, um dieses Gefühl zu haben, es gibt eine Trennung. Ja? Und da gab es ganz viele und dann dachte ich so, oh, da steckt was drin in diesem Morgen. Und dann hat sich das, ich kann es dir nicht genau sagen, so ab der 30., 40. Folge habe ich es dann wirklich auch regelhaft gefragt und am Anfang haben aber schon fast alle auch irgendetwas dazu gesagt und das fand ich dann hochinteressant. Ja.
Ich finde die Frage insofern ungewöhnlich, weil sie ja so als erste Frage wahnsinnig offen ist, mit einer gewissen Banalität um die Ecke kommt und auch sehr privat ist im Grunde. Und ich habe das bei einigen deiner Gäste gemerkt, dass sie irritiert waren darüber und auch nicht so richtig wussten, wie sie jetzt eigentlich selber antworten sollten. Also ich habe zum Beispiel die Folge mit Philipp Westermeier gehört. Und Philipp ist ja ein sehr business- und zahlengetriebener Mensch.
Was will sie denn jetzt?
Der in Staccato irgendwie, dem musste man sozusagen die Antwort aus der Nase poolen. Er ließ sich dann irgendwann drauf an, aber er hat ein bisschen gedauert, er hat sich so ein bisschen gesträubt. Wie ist das für dich, mit so einer Frage in ein Interview einzusteigen, wenn es vor allen Dingen eben auch mal so, ja, weiß nicht, langweilige Antworten gibt, wenn die Leute sich ein bisschen dagegen sperren, genau. Wie empfindest du das?
Du, also das ist ja mein täglich Brot, also zum einen im Podcast, ich kenne das aber auch jetzt mal auf einer anderen Ebene in Workshop-Moderation und das ist ja genau dann die Stelle, wo du als Moderator, Moderatorin gefordert bist, feinfühlig hinzufühlen. Ist da ein kleines Fünkchen von Bereitschaft, doch noch etwas dazu zu sagen. Bietet derjenige etwas an, was man vertiefen kann? Also es gibt durchaus auch Interviews, die gehen in den ersten, so wie wir, minutenlang um das Thema, weil darin schon so viel steckt und so viel Persönliches preisgegeben wird, was der oder diejenige auch bereit ist zu teilen. Dann spiele ich das Spiel sehr, sehr gern mit und gehe auch gern sehr schnell, sehr tief. Also das gibt's auch. Es gibt durchaus Fälle, muss jetzt gerade mal überlegen, wo wir wirklich innerhalb von Sekunden wupp, ganz, ganz, ganz tief drin waren. Und da gibt es so Kandidaten, die wollen das am liebsten abstreifen und abschütteln. Dann mache ich meistens nochmal so ein, zwei Versuche und wenn da nichts kommt, dann gehen wir auch weiter. Weil es soll ja auch niemand gequält werden. Aber es ist nun mal das Entree, das ist die Eintrittskarte und Philipp Westermeier darf sich gar nicht beschweren, weil der grillt jeden seiner Gäste. Sag mir mal was zu deinen Umsatzzahlen. Da haben die auch nicht immer Bock drauf. Aber das ist halt nun mal die Spielregel. Das ist so ähnlich wie Hotel Matze, da musste ich auch mal lachen. Wenn dann Menschen hingehen und sagen, ich hätte es gar nicht so persönlich, Entschuldigung, dann solltest du vielleicht nicht zu Matze Hilscher gehen. Das ist halt nun mal mein Part, mein Zirkus und das ist die Regel und ich merke aber schon, also wenn jemand wirklich partout nicht will und da kommt nichts, dann wird es erstens auch von der Beziehungsgestaltung schwierig, wenn du darauf bestehst und dann wird es auch langweilig für den Hörer. Manchmal habe ich so das Gefühl, ich sehe ja die Menschen auch, da ist noch so ein ganz bisschen was zu holen.
Also ehrlicherweise muss man ja auch sagen, du hast so viele Folgen, es sind über 300 Folgen mittlerweile.
7,
und genau. Wer eingeladen wird, zu deinem Podcast zu kommen, der ist nur auch wirklich selber schuld, wenn er nicht irgendwie das Angebot von 307 Folgen einfach mal ernst nimmt und einmal reinhört. Das heißt, man kann ja sehr schnell auf den Trichter kommen, dass diese Frage vielleicht eine Standardfrage ist und sich auch ein bisschen darauf einlassen. Oder man muss sich, wenn man sich nicht darauf einlassen will, kann man sich auch eine coole Antwort überlegen, um den Wecker gleich auszuschlagen und zu sagen, das geht ja auch. Aber dann so überrascht zu sein und rumzuehren, finde ich ein bisschen komisch.
Ja, und du, und wie gesagt, also das ist, jeder hat das selbst in der Hand. Ich nagel ja niemand fest, da seine intimsten Dinge preiszugeben, ja. Und
ich bin ins Archiv gestiegen, Jule.
Und oh je, zwar was kommt jetzt?
Nee, ich bin auf der Suche nach etwas. Ich bin auf der Suche nach der ersten Episode von deinem Podcast und ich habe ihn nicht gefunden. Denn die allererste Episode beginnt mit dem Titel CC02. Das bedeutet CC wahrscheinlich Corona-Chroniken.
Ja.
Und dann ist 02 und der Aufnahme, das Aufnahmedatum ist der 16.03.2020. Ist das die erste Folge oder fehlt die erste Folge?
Wer ist denn der Gast? Was steht denn dabei?
Der Gast, den habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben.
Wenn es Ingo Scheidweiler war, dann ist es der, sein kann? Es kann sein, es gab wie so eine Art ersten Trailer und der hatte die 01.
Ah.
Und es kann sein, dass der, genau. Weil ich glaube, dass der erste Gast quasi Ingo Scheidweiler, das weiß ich ganz genau, war. Und es könnte sein, dass das nicht ganz logisch die 002 ist und die 001 war, glaube ich, dieser Original-Erst-Trailer.
Ich habe mir so etwas schon gedacht, weil ich in einem Interview auch gehört habe, dass du am 13. März, glaube ich, den Entschluss gefasst hast, als Podcast zu machen. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, übrigens sogar ein Freitag, der 13. März. Und am 16. März, 13., 14., ja, am 16. März, an dem Montag, hat unsere damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel eine, ich weiß nicht, ich glaube, es war die erste große Ansprache zum Thema Corona gebracht. Und da hat sie damals gesagt, hat sie darüber gesprochen, wie die Enkel für ihre Großeltern Podcasts produzieren sollen, mhm. um in Kontakt zu bleiben oder mhm. sowas. Da hat die Bundeskanzlerin selber vom Podcast gesprochen. Ja. Ich habe mir das aufgenommen damals, weil ich das so ungewöhnlich und besonders ja, fand.
Siehst du, das ist schön, sowas aufzuheben und dann nochmal dran zu gucken, weil die meisten Menschen oder wir alle neigen ja dazu, so Dinge zu vergessen. Da ist es wieder. Ja,
also eigentlich aber ein trauriger Start auch für einen Podcast in dieser Zeit, über diese Zeit zu reden, oder?
Nee, ich habe es gar nicht so empfunden, weil also ich könnte ja jetzt auch wieder ganz anders drauf schauen, weil erstmal mein Job war ehrlicherweise implodiert. Also das wichtigste Utensil in der Zeit war, jetzt mal bildlich gesprochen, der Radiergummi, um nämlich sämtliche Termine, die für das Jahr 2020 schon feststanden, auszuradieren. Also ich hatte 2019 mein bis dahin absolut erfolgreichstes Jahr, als wenn man das jetzt mal rein quantitativ misst, als Organisationsberaterin, und 2020 sah mindestens genauso gut aus. Und das Einzige, was ich im Ende Februar, Anfang März gemacht habe, war Termine killen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, bist jetzt ordentlich mit Zeit ausgestattet, welche Fragen treiben dich um? Und dann habe ich gesagt, das ist vielleicht das, was ich sinnvoll irgendwie zurückgeben kann oder was ich nutzen kann. Und das hat so eine Dynamik entwickelt, dass ich gar nicht darüber ins Grübeln kam, was macht die Krise mit mir, kleinem Menschlein, jetzt auf beruflicher Ebene. Ich hatte eine neue Struktur mir ganz schnell gebastelt. Was es mit der Gesellschaft macht und so, das fand ich natürlich sehr berührend, aber kein bisschen, also ich habe nie gedacht, oh Gott, wie schrecklich, dass ich ausgerechnet zu so einem traurigen Anlass jetzt einen Podcast starte. Das Gefühl hatte ich nie.
Utilisieren nennt man das ja auch sozusagen. Das heißt, du hast die Krise und das die Umstände genommen und hast etwas anderes, was Großartiges daraus gemacht. Und auch ein bisschen absichtslos, wenn ich das richtig
verfolge. Total. Ich wusste gar nicht, wohin mich das führt. Also ich habe auch nicht gesagt, ich will mal ein Buch schreiben. Ich wollte es auswerten. Ich meine, gut, sind wir ehrlich, da bleiben jetzt auch nicht 100 Millionen Möglichkeiten. Aber ich habe am Anfang erstmal so über so ein White Paper oder einen Artikel nachgedacht.
Aber die Möglichkeit, dass mittlerweile über 10.000 Menschen deinen Podcast im Monat hören.
20.
Über 20.000?
Wir sind jetzt Richtung 20.000 unterwegs. Also Jule. Hörer, also Downloads, ja, sind wir so ein bisschen über.
Ja,
Hörer sind 11.000, 12.000, sowas darum. Ja.
Wahnsinn. Das war natürlich damals überhaupt gar kein.
Nee. Ich habe mich gefreut über eine Folge, die hatte dann über 100 Downloads. Das fand ich super. Da hab ich gesagt, 100!
Wie ist es für dich als Podcasterin, auch als erfolgreiche Podcasterin, von anderen Menschen angesprochen zu werden auf deinen Podcast? Was passiert dann in dem Moment in dir?
Jetzt frage ich mal zurück, meinst du auf digitalem Weg, meinst du so face-to-face, weil das macht schon nochmal einen Unterschied.
Wir können über beides reden.
Also es gibt so die typische Adressierung von Menschen ist, dass sie mir irgendwas Nettes sagen. Und da freue ich mich ausnahmslos immer. Immer, immer, immer. Dann gibt es die Kategorie, Menschen sagen etwas Nettes und ich spüre, und da bin ich sage das einmal an der Stelle, absolut hochbegabt. Nein, da sind wir alle hochbegabt, also von daher nicht nur ich. Da schwingt sofort so ein Interesse mit. Und das Interesse ist ganz oft, ich würde auch gerne mal eingeladen werden. Ja, das kommt nicht so selten vor. Ehrlicherweise sogar ziemlich oft. Und das finde ich auch erstmal fair enough. Nur so viel sei gesagt, ich bekomme das mit. Ja? Ich bilde mir ein, das auch ziemlich genau zu spüren. Ich glaube, wir kriegen alle so Absichten ganz gut mit. Und und dann kann man sehen, wohin es geht. Aber es gibt auch erstmal so diese positiven Rückmeldungen und ich kriege ausnahmslos positive Rückmeldungen, wenn es in so einer direkten Interaktion face-to-face ist. Mhm. Auf digitalem Weg, also jetzt schriftlich als E-Mail oder als In-Mail auf LinkedIn und so, auch überwiegend positiv. Ab und zu mal kommt schon so eine kleine Mischung Kritik rein oder. Und dann kommt es ganz drauf an, also wenn das sich auf was ganz Konkretes bezieht, wenn jemand sagt, da habt ihr zu viel Englisch gesprochen oder da habt ihr zu lang über das Thema, dann kann ich das total gut nehmen. weil oft ist auch ein Punkt dran. Ja.
Ich habe die Erfahrung gemacht, manchmal bei Menschen, die ich kenne und die irgendwie eine krasse Position haben oder die ich krass finde, die ich, also wo ich sage so, wow. Mhm. Und wenn so ein Mensch sagt, ach Markus, neulich in deinem Podcast, bla 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 bla, bin ich mal total überrascht und denke so, du hörst meinen Podcast?
Ja, das.
Und das ist so, das ist, dann wird einem als Podcast, also mir wird in dem Moment als Podcaster dann so bewusst, tatsächlich wird es gehört und es hat eine gewisse Relevanz oder Wirkung.
Total.
Und das finde ich aber immer wieder, obwohl ich ja nun auch schon lange in diesem Game bin, immer wieder überraschend.
Ja, das ist auch so, absolut. Das geht mir genauso, Markus. Wenn mich Menschen einfach so in der Unterhaltung und die troppen so nebenbei, ja, ja, genau, du hast ja das im Podcast, denke ich immer, Wahnsinn, wow. Und es ist dann auch ganz egal, wer das sagt und mal abgesehen von guten Freunden, die das vielleicht, wobei ehrlicherweise, die hören schon lange nicht mehr aus Gefälligkeit zu. Also jemand hört, weil er hören möchte und nicht, um mir Gefallen zu tun. Das finde ich immer berührend, und was ich sehr berührend finde, wenn ich sowas zurückgeschrieben kriege, und das ist gar nicht mal so selten, dass Menschen mitschreiben, also mitschreiben, Notizen machen, sich, ich habe hier schon Bilder geschickt bekommen von Leuten, die ganze Graphic Recordings gebaut haben, sowas finde ich irre. Und das würde mich jetzt aber andersrum ehrlicherweise auch mal interessieren, geht dir das auch so, dass Leute sowas schreiben, dass sie sagen, oh, ich habe das, kann das gut nutzen, weil ich finde, du machst ja auch einen Podcast, den man wirklich wahnsinnig gut nutzen kann für sich.
Ja, das gibt es. Und das kriege ich häufig natürlich gar nicht mit. Und dann kommt dann irgendwann so eine Nachricht per Mail meistens. Mhm. Jetzt zu Weihnachten gab es sogar ein bisschen was per Post, also Sachen, die ich anfassen konnte, wo dann Leute geschrieben haben, ich habe so viel im vergangenen Jahr von dir und deinem Podcast gelernt und habe das bei mir in meinem Unternehmen oder als Solopreneur umgesetzt oder sowas. Und dann denke ich so, das ist so krass.
Das ist wirklich krass, ja.
Weil
das ist toll.
Irgendwie, weiß ich nicht, machen wir uns ja in dem Moment, wo wir diesen Podcast machen, auch nicht ununterbrochen darüber Gedanken, was für eine Wirkung das hat. Obwohl wir natürlich, ich auf jeden Fall, ja, wir beide, auf jeden Fall natürlich eine Wirkung erzielen wollen und eben ja auch Wissen oder Inspiration oder Impulse nach außen transportieren wollen. Und doch kommt es dann wieder ganz überraschend. Mhm. Wer sind denn deine Gäste, die du einlädst? Wer darf absichtsvoll sich an dich wenden und hat gute Chancen, eingeladen zu werden?
Also jeder darf das. Jeder darf das, weil ich finde das ganz legitim. Wie hat meine Mutter immer gesagt, wünschen darfst du dir alles, mein Kind. Wenn ich gesagt habe, darf ich mir das und das zu Weihnachten wünschen, darf sich jeder alles. Ich finde das auch nicht vermessen. Ich hätte jetzt, würde dir jetzt gern so ein, quasi so einen kleinen Jule-Algorithmus an die Hand geben oder den Hörerinnen deines Podcasts, wenn ich ihn denn hätte. Also ich bin da schon relativ intuitiv gesteuert. Es gibt natürlich Menschen, die mich interessieren, weil ich sie verfolge, weil ich ihr Wirken spannend finde. Das sind einfach auch natürlich überzufällig Menschen, die man gemeinhin so mitbekommt, also die schon eine gewisse Reichweite haben. Aber das ist nicht der Grund, warum ich sie einlade, sondern dass es vielleicht einfach schafft, überhaupt die Möglichkeit, auf ihr Wirken aufmerksam zu werden. Und mich interessieren natürlich so, da, oder was heißt natürlich, mich interessieren Menschen, die ein bisschen gegen den Strich gebürstet Dinge mal in den Raum stellen, die vielleicht eine sehr tiefe Expertise zu etwas haben, die jetzt, wenn wir mal bei LinkedIn bleiben, sich nicht nur durch irgendwelche schicken Kacheln da Prominenz verschaffen, sondern wirklich Themen auch tiefer legen, anders drauf schauen, das finde ich sehr interessant. Und dann mag ich einfach auch immer wieder diese, ich nenne das mal kleinen Geschichten am Wegesrand, auch aus der Mitte der Arbeitswelt, weil es nutzt ja nichts, wenn ich bei Good Work über Arbeitskultur rede und rede nur mit Großkupferten und mit Menschen, die in der Wissenschaft sind, die tolle Bücher schreiben oder die im CEO-Sessel sitzen. Das wäre ja auch sehr einseitig, auch wenn ich zugegebenermaßen da sicherlich nicht ganz ausbalanciert bin. Ja? Also die Mitte der Arbeitsgesellschaft, die kann noch wahrscheinlich ein bisschen mehr stattfinden.
Aber du lässt dich da auch nicht irgendwie zu eng nehmen und den Rahmen zu eng setzen, weil zum Beispiel auch Micky Beisenherz war bei dir zu Gast. Anlässlich,
ja gut, das ist ja eine Love Story. Das ist ja was anderes.
250. Folge. Aber es finden eben auch andere Themen statt.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ja, und ehrlicherweise, Jula, als ich mir so einige Folgen angehört habe, habe ich dann irgendwann da gestanden und habe gedacht, warum behauptet sie denn, es geht um die Arbeitswelt? Mhm. Es geht hier doch um viel mehr als um die Arbeitswelt. Eigentlich ist es doch
das Leben.
Um das Leben und um die Menschen. Eigentlich geht es doch um, ja, um das Zusammenspiel der Menschen. Mhm. Warum ist dieser Rahmen Arbeitswelt dabei?
Also ich könnte jetzt auch quasi, du meinst, sollte jetzt so eine Überschrift mir nehmen wie Hotel Matze, mich interessieren Menschen, wie die so ticken.
Ja, das fände ich, das würde dir nicht stehen, weil das wäre zu, das fände ich zu oberflächlich.
Ja,
ich finde, dass du genau da viel, viel tiefer reingehst. Genau, aber es ist so, die Menschen sind doch viel mehr als Arbeit und
das schon. Und das kommt ja auch zu Wort bei mir. Das kommt ja auch zu
total,
Wort. Und,
total.
Genau. Also das heißt, was ich aber schon interessant finde, eine ehemalige Kollegin, ich habe ja viele Jahre bei der Deutschen Lufthansa gearbeitet und die hat immer gesagt, arbeite mit Menschen zusammen und du lernst sie wirklich kennen. Mhm. Weil wenn du dauerhaft mit jemand zusammenarbeitest, so dauerhaft kann sich niemand verstellen. Also Marotten, Eigenheiten und so weiter. Und das Arbeitsumfeld, es nimmt erstmal schon einen riesigen Raum ein in unserem Leben. Mhm. Und alles, was wir so als Persönlichkeit angelegt haben, an was zwischen Menschen geschieht, an Kommunikation, was an Strukturgebung passiert, im Gesellschaftlichen lässt sich in der Arbeitswelt auch sehen. Und es ist einfach, wie du sagst, nur der Rahmen, den ich mir gesetzt habe, in dem ich spiele. Und natürlich ist der Rahmen nicht geschlossen. Ne? Und genauso wenig, wie unsere Arbeitswelt ja geschlossen ist. Ne? Es wird immer schwieriger.
Ich finde ehrlicherweise, es ist ein bisschen wie ein Alibi für die Leute, über Dinge reden zu können, worüber sie vielleicht normalerweise nicht reden würden, weil in dem Arbeitskontext hat es doch immer noch etwas Seriöses und etwas Messbares und hier können wir über Produktivität und über Wirtschaftlichkeit reden, was man ja im normalen gesellschaftlichen Miteinander so nicht machen würde.
Genau, da kann man ganz schön drunter packen, ganz schön viel reinpacken. Das mag so sein, das mag man auch vielleicht mir ein Stück weit unterstellen, das ist okay und trotzdem bleibe ich dabei. Nö, und es ist ja auch wirklich legitim und trotzdem bleibe ich, also was heißt trotzdem, nicht trotzdem, sondern es ist schon ein ganz genuines Interesse in mir zu sehen, wie gelingt es in Organisationen oder wie gelingt es den Organisationen überhaupt sowas wie gute Arbeit herzustellen, also im Sinne von auch einer Wertschöpfung, weil diese ganze Diskussion um New Work, die fand ich auch echt teilweise sehr, sehr anstrengend, sehr selbstreferenziell, sehr ich-bezogen. Und es gibt dann so Folgen wie zum Beispiel die mit Philipp Siefer, dem Gründer von Einhorn. Einhorn ist, weiß nicht, ob dir die Marke was sagt, das ist ja ein Kondomhersteller. Und ehrlicherweise ist er ja weniger für seine Produkte bekannt oder das Unternehmen als für die krasse Art und Weise ihres Marketings und auch für ihre Organisationsentwicklung. Ja. Ja, also New Workiger als Einhorn ging ja ehrlicherweise nicht in Begriff. Und ich habe ihn gehört, er ist ja ein guter Freund von Matze, dem müssen heute auch schon die Ohren klingeln. Und da hat er geschildert, dass Mitarbeitende von ihm auf ihn zukamen mit dem Wunsch, einen Betriebsrat zu gründen. Und da ist er fast vom Stuhl gefallen und hat gesagt, was denn noch? Ich mache alles hier für euch oder wir machen alles möglich. Und dann wollt ihr einen Betriebsrat wie Schraubenhuber und Co. KG? Und das passt überhaupt nicht zu uns. Und wisst, und er war entsetzt und er war dann aber auch entsetzt über seine Reaktion. Und dann habe ich gesagt, wow, spannend. Und das ist schon, also dieses Gefühl von, haben wir es damit vielleicht auch ein bisschen übertrieben mit dem und noch ein Stuhlkreis und worum geht's denn eigentlich? Das ist schon ein Punkt, das ist für mich echt eine innere Mission, darüber zu sprechen und zu sagen, die Menschen dürfen, sollen, können sich wohlfühlen bei der Arbeit unbedingt. Ja? Das ist ja kein Selbstzweck. Am Ende kommt es ja schon auch um was, geht es ja schon um was anderes. Ja?
Und wieder stehe ich vor einem Fragezeichen und vor einem gewissen Widerspruch. Du hast gesagt, du hast beim Konzern gearbeitet, bei der Lufthansa. Das ist mittlerweile 12 Jahre?
Zehn Jahre her. Elf Jahre fast. Ja.
Trotzdem ist dein Interesse immer noch so organisationsfokussiert.
Total.
Obwohl du als Selbstständige unterwegs bist,
ja.
Und da ja auch ganz viel bewegt hast in deiner eigenen Selbstständigkeit, wieso schaust du immer noch so auf die Unternehmen und auf die Organisationen?
Das ist für mich wirklich eine Leidenschaft. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber weißt du, was ich mir als 6-7-Jährige zu Weihnachten gewünscht habe? Quittungsblöcke und Rechnungsblöcke und Stempel. Oh. Und dann habe ich Büro gespielt. Ich fand das hochspannend. Klingt jetzt ein bisschen bekloppt?
Überhaupt nicht. Wir hätten uns als Kinder sehr gut verstanden.
Ja,
wir hätten
wieso, zusammen was hast du gespielt? Können. Hast du Schule gespielt?
Nee, Sparkasse. Was
siehst
daran
du?
Liegt, dass mein Opa bei der Sparkasse gearbeitet
Toll,
hat.
Toll, oder?
Aber ich habe auch Schule gespielt. Also von daher, es war nicht so weit.
Schule habe ich auch, aber Sparkasse kann ich sehr gut verstehen. Ja, so eine echte Kasse auch so zu haben mit diesen Klemmen für die Geldscheine und dann die, ja toll.
Ja. Wie kamen wir da jetzt drauf?
Wie kam drauf? Weil die Organisation. Naja, ja. Und es ist ja so, Markus, also es gibt ja nicht nur den Podcast und meine Selbstständigkeit mache ich ja nicht im luftleeren Raum, sondern mit wem, mit was? Mit Organisation, mit Menschen in Organisation. Das heißt, es gibt durchaus auch Kundenorganisationen, das hat sich jetzt ein bisschen relativiert. Da war ich teilweise so viel unterwegs, dass die mich in der Kantine schon begrüßt haben. Sag mal, welche Abteilung bist du jetzt nochmal? Sag ich, gar nicht. Ich bin hier gar nicht. Ach so, ich dachte immer, nein. Ach so. Ja. Also das heißt, als Selbstständiger ist man ja in der Regel mit Organisationen im Austausch. Und wenn dein Job ist, Organisationsberatung, dann ja allemal. Und das ist wirklich ein tiefes Interesse bei mir. Wie geht das? Wie geht Arbeit? Wie geht gute Arbeit?
Geht das Interesse so weit, dass man dir noch ein Angestelltenangebot machen könnte?
Nein. Also du siehst,
komisch,
wie schnell,
dass ich das wusste.
Du komisch. Siehst, wie schnell die Antwort kam und es gibt bestimmt, auch da will ich jetzt nicht mogeln, dunkle, finstere Täler in meinem Kopf, die dann sagen, oh, und einfach so ein Job.
Und Urlaub.
Ja, und mit Urlaub und wenn es mir mal nicht so geht.
Krank sein.
Und keine Kundenabsagen und kein Kundenärger und überhaupt. Und Weihnachtsfeier, ganz ehrlich, Markus, das finde ich schon manchmal ganz schön doof. Keine Weihnachtsfeier, also das musst du dir dann selbst organisieren. Ne?
Genau, aber das kann man ja.
Kann man, ja.
Also ich finde, auf die Weihnachtsfeier muss man nicht verzichten. Ich bin jetzt nicht so der Weihnachtsfeiertyp, aber ich
bin vor Jahren ja froh, wenn sie los wären. Gibt's ja
vor ein paar Jahren habe ich irgendwie einen Kumpel und auch Kunde eingeladen, waren wir zusammen essen und dann habe ich gesagt, das ist jetzt hier meine offizielle Weihnachtsfeier. Ja. Und das war natürlich auch ganz schön.
Also das habe ich ganz kurz, aber nochmal, das habe ich mir übrigens, das sage ich jetzt mal hier bei dir im Podcast, damit es vielleicht ein bisschen wahrer wird. Das habe ich mir für 2026 vorgenommen. Ich mache eine Good Work Weihnachtsfeier, wie auch immer sie aussieht und wen auch immer ich dazu einlade, aber es wird passieren. Und
aber mit anfassen, oder? Also nicht
mit,
digital,
mit Fummeln,
sondern
mit Fummeln, so. Nicht nur mit angucken. Nein, wirklich, also in Präsenz, das macht keinen Sinn. Ich habe mit Gabriel Rath eine kleine Mini-Digital-Weihnachtsfeier gemacht, aber das ist natürlich, nee, schon in echt. Und natürlich gibt es auch immer wieder, das war ja der Kern einer Frage, auch mal Zweifel in mir. Ist das so schlau mit der Selbstständigkeit? Ist das so schlau, so viel, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, so viel Energien ins Podcasten reinzulegen? Mit wem rede ich da? Ist das wirtschaftlich, strategisch betrachtet die allerbeste Idee, die ich je in meinem Leben hatte? Ich würde gerne sagen ja, aber ich weiß es nicht. Also.
Aber ist das überhaupt die Frage, die die richtige Frage ist? Das ist eine andere
Ist die Geschichte, Frage die ich. Frage, die wir uns stellen sollten, ja. Nur genau. Gibt es immer mal wieder auch Momente, wo ich sage, was mache ich hier eigentlich für einen Wahnsinn? Ich arbeite wie ein Tier so viel und wieso, weshalb, warum? Ja, das gehört ja auch dazu.
Es passiert ja etwas, wenn man podcastet, das passiert jetzt auch bei uns, dass eine fast unerwartbare Nähe entsteht. Innerhalb von kürzester Zeit. Ist es auch etwas, was dich den Podcast weitermachen lässt?
Total.
Diese Möglichkeit, so schnell Nähe zu schaffen mit Leuten, die eigentlich total distanziert sein könnten?
Total. Das sind ja die berühmten Podcast-Momente. Ja, die entstehen nicht immer. Die kann man auch meiner Meinung nach nicht skripten. Man kann sich vorbereiten, man kann sich überlegen, worüber möchte ich mit der Person sprechen. Aber ob dieses Klick, ob die Bezogenheit, die Resonanz entsteht, das ist zum Glück nicht wirklich planbar. Und das ist auf jeden Fall etwas, was was so eine Art Superbenzin ist für mich. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich mal so zu dir rüber gucke, dass dir das da ganz ähnlich geht.
Das geht mir so ähnlich und da greife ich zurück auf meine Anfänge. Ich habe ja als ganz junger Mann, da war ich Mitte 20, schon eine tägliche Gesprächssendung gehabt bei einem ganz kleinen Fernsehsender, wo ich aber auch nationale Gäste begrüßt habe. Mhm. Also solche Leute wie Roger Willemsen zum Beispiel.
Mhm. Cool.
Und wann kann ein 25-jähriger Roger Willemsen eine halbe Stunde lang mit ihm sprechen und sich austauschen und so ernst genommen zu werden und eine solche Nähe entstehen zu lassen? Und damals habe ich sozusagen genau dieses, ich habe mich da nicht in ihn verliebt, aber in diese Situation verliebt, eben die Möglichkeit zu haben, mit Menschen zu sprechen. Deswegen kann ich das total nachvollziehen und ich finde es es klappt nicht immer, wie du sagst, es klappt nicht immer. Ist es erwartbar,
dass das entsteht? Also es gibt für mich
bei konkreten Gästen sozusagen, dass du sagst, okay, wenn ich den treffe, glaube ich, das klappt?
Ja, also so eine kleine Wette gehe ich manchmal ein im Vorhinein, dass ich denke, das könnte heute ganz besonders sein. Und das Schöne ist, ich werde immer wieder überrascht und ehrlicherweise in beide Richtungen.
In beide Richtungen, ja.
Ja, also manchmal sind die Gespräche deutlich nüchterner, als ich mir es vielleicht erhofft habe. Das passiert. Das sind dann trotzdem gute Gespräche, ja, die sind dann also inhaltsreich oder ja, aber du merkst, das Gespräch ist zu Ende, man bedankt sich höflich und ich habe sofort das Gefühl, da wird jetzt nichts weiter draus entstehen, ja, also da kommt jetzt kein, wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen oder wenn du mal hier bist oder ich komme gern nochmal oder irgendwie so, sondern das war ein gutes Gespräch, man war höflich, nett und so weiter, wunderbar. Und dann gibt es Gespräche, da denkst du, okay, habe ich mich jetzt gerade ein bisschen verliebt? Nein, also du weißt ja, schon. Weiß, also was du meinst, ein wirklicher Klick, wo du sagst, das ist jetzt einfach mein neuer bester Freund für die nächsten, weiß ich nicht. Aber in dem Moment hast du eine wahnsinnige Nähe und eine ganz tolle Bezogenheit. Und ich glaube, wir als Podcaster, so wie du das ja jetzt auch sehr schön machst, haben eine Superpower, die wir einbringen können, und das ist echtes Interesse. Das ist das Simpelste und Anspruchsvollste, was es gibt.
Und doch verhilft dieses Format zu einem wirklich, also jetzt werden wir gleich sehr, sehr, weiß ich auch nicht, tiefgründig. Mir fällt eigentlich kaum ein anderes Format ein, wo das so schnell herbeizuführen ist. Im privaten Umfeld wäre das nicht so. Wenn ich jemanden auf einer Party treffe, rede ich mit dem nicht eine Dreiviertelstunde und traue mich nicht, sämtliche Fragen zu stellen. Aber im Podcast mache ich das.
Ich habe eine kleine Analogie. Hast du früher gerne telefoniert? Also ich meine so lange Telefongespräche.
Ja,
also,
klar, natürlich.
Ja, das heißt natürlich. Es gab auch damals schon Menschen, die das...
Aber mit Menschen, die ich kannte.
Ja, das stimmt. Aber irgendwie ist in diesem auditiven Ding ist irgendwie eine Magie drin. Und dieses Auditive ohne Sehen, wobei wir uns ja jetzt sehen, also ja, aber irgendwas ist da drin.
Ich erinnere mich gerade, war ich noch jünger, wo man dann irgendwie stundenlang abends telefoniert hat und dann gemeinsam sogar mit dem Telefon quasi eingeschlafen ist und dann am nächsten Morgen oder Stunden später das Telefon irgendwie immer, also das Telefonat noch immer aktiver. So, jetzt ist es aber gut.
Jetzt sind wir schon fast bei Harry und Sally.
Ja, jetzt werde ich gleich rot. Du hast vorhin davon gesprochen, ich weiß gar nicht, wie du es gesagt hast, da ging es so ein bisschen um Podcast-Vorbereitung oder Gesprächsvorbereitung. Mich interessiert, wie viel von deinen Vorbereitungen findet Platz im Gespräch und wie viel
ist Free Flow.
Platz, ja.
Wir haben uns ja schon mal so ein bisschen über LinkedIn darüber ausgetauscht. Also ich bereite mich natürlich gründlich vor. Was heißt das? Also wenn der Mensch, der zu mir kommt, irgendetwas publiziert hat, ist es natürlich deutlich leichter. Ich lese nie ein ganzes Buch oder so gut wie nie. Aber ich lese mindestens mal rein, mindestens mal quer. Es gibt auch Menschen, Podcaster, Georgi Mikhailov zum Beispiel, ganz, ganz toller Podcaster auch, der nimmt das so als Lernreise, seinen eigenen Podcast. Der liest jedes Buch. Also weiß nicht, ob jedes, wenn jetzt jemand kommt, der 10 Bücher geschrieben hat, dann wahrscheinlich nicht. Aber wenn jemand ein Buch geschrieben hat, zu ihm zu Gast kommt, dann liest er das Buch von vorne bis hinten. Das finde ich Wahnsinn. Ja, und er publiziert jede Woche seine Folgen. Das mache ich nicht. Ich lese rein. Ich versuche zu ergründen. Ich höre manchmal auch bei Menschen mir andere Podcasts mit ihnen als Vorbereitung an, um mich selbst dann zu bremsen und zu sagen, jetzt stellst du aber bitte nicht genau die gleichen Fragen, weil das ist ja dämlich, ja, sondern eher um so ein Gefühl zu kriegen, wie was für ein Kaliber ist derjenige. Und dann mache ich mir eine grobe Struktur. Ich formuliere mir keine expliziten Fragen aus, manchmal schon, aber dann ist schon klar, die wird so nicht kommen, sondern eher so als Stoffsammlung und mache mir so eine Art roten Faden. Diesen roten Faden versuche ich einzuhalten und es gelingt mir fast immer, aber nicht immer, weil oberste Ägide ist, dass ich dem natürlichen Gesprächsfluss folge. Also auch die Akzentuierung, also was weiß ich, wenn ich zum Beispiel sage, Maya Göpel, wir schauen auf die Innenseite von Transformation und wir schauen auf die Außenseite von Transformation und das etwa gleichgewichtet. Und dann kann es passieren, dass wir bei der Außenseite schon so lang bleiben, dass dann vielleicht die Innenseite ein bisschen kürzer kommt. Sowas passiert. Ja. Die einzelnen Fragen, also ich würde sagen, naja, wahrscheinlich ist es nicht viel mehr als die Hälfte, wo ich so das Gefühl habe, das ist, folgt jetzt wirklich dem in Anführungszeichen Regieplan höchstens. Und ansonsten ist es viel Raum für das, was sich ergibt, was sich an innerhalb des Rahmens ergibt. Ja.
Finde ich wunderbar, hast du ganz toll beschrieben und ich gehe da auch voll mit und ich würde das auch für mich ähnlich machen. Mhm. Ich schreibe meine Fragen tatsächlich noch konkreter auf, auch wenn ich sie vielleicht dann so nicht stelle oder sie dann umformuliere. Ich spreche das Thema deswegen so an, weil ich es wichtig finde zu verstehen, dass nicht alles, was man in der Recherche mitbekommt, später auch im Interview Platz finden muss, sondern dass das sozusagen eine Basis ist, auf der man sich bewegt und man vielleicht nur ein Drittel dessen nutzt, was man irgendwie so...
Ah, okay,
so
du meinst, okay,
das ist ein anderer Punkt. Genau, das ist das eine, aber auch das andere, was du sagst, dass du eben auch mit Aufmerksamkeit und mit Zuhören reingehst und gleichzeitig aber trotzdem einen Weg vor dir siehst, finde ich super. Mhm. Und man muss ja, also das ist ja auch eine Superkraft von dir und die liegt auch in deiner Biografie begründet. Als Organisationsentwicklerin bist du in der Lage, Fragen zu stellen. Mhm. Du bist in der Lage, eine ganz enge Kommunikation mit Menschen einzugehen. Und das merkt man natürlich krass im Podcast auch, dass du einfach weißt, wie man Fragen stellt. Leute, die das aus dem beruflichen Kontext noch nicht so können, die sollten da vielleicht noch ein bisschen fleißiger sein und vielleicht die eine oder andere Frage mehr aufschreiben.
Ja, also vielleicht das nochmal zur Ergänzung. Ich habe ja erwähnt, Deutsche Lufthansa und den überwiegenden Teil meines bisherigen Arbeitslebens habe ich ja in der Sozialforschung verbracht. Und da war mein Job, vor allen Dingen qualitative Interviews zu führen. Also das heißt, und auch da schon, also es ist wirklich sozusagen mein Lebensinhalt. Und jetzt kommt jemand daher, der noch nie auch nur, und das sind natürlich andere Gespräche, klar, aber grundsätzlich das Prinzip von Gesprächsführung folgt gewissen, ja, weiß ich nicht. Ich sag jetzt einfach mal Prinzipien, nennen wir es Prinzipien. Und jetzt ist jemand, der Spaß hat, einen Podcast zu machen, aber da noch gar keine Erfahrung hat. Das ist überhaupt kein Showstopper. Und dass der oder diejenige dann etwas enger am Plan, am Korsett bleibt, ist ja vollkommen logisch und auch empfehlenswert.
Weil empfehlenswert vor allen Dingen.
Ja, und diese Vorstellung, so ein Laber-Podcast kann ja jeder, nein. Mhm. Das ist für mich, so ein richtiger Laber-Podcast ist für mich die absolut höchste Form, das in einer Perfektion zu machen, ist verdammt anspruchsvoll.
Das ist sehr anspruchsvoll und es braucht eben auch eine Kombination, ein Duo, ja, die so krass ineinander greifen, ja, damit es wirklich unterhaltsam wird. Ich glaube, das ist auch schwer, künstlich herbeizuführen. Das muss einfach, das müssen die mitbringen.
Also dann kann es funktionieren. Es gibt schon einen Grund, warum es nur ein gemischtes Hack gibt und nicht Hunderte, die so ähnlich erfolgreich sind.
Ja. Tatsächlich, ja. Und aber, das ist sozusagen die Gegenseite von dem, was du sagst, das, also es ist so eine These von mir, wo ich immer sage, ein Podcast-Interview ist keine Psychotherapie. Mhm. Es gibt ja viele Coachinnen, TrainerInnen, auch TherapeutInnen, die Podcast haben und die dann in Interviews so große offene Fragen stellen, dass man sich in jeder Frage immer total verläuft und kein roter Faden mehr rauskommt. Das ist sozusagen die Gegenseite von Leuten, die gute Fragen stellen können. Nicht jede gute Frage aus einer Therapiestunde ist eine gute Frage in einem
Interview.
Total,
total. Das ist wirklich ein großer Unterschied und schön, dass du das auch nochmal so aufmachst. Es gibt ja, und ich will jetzt gar nicht so, doch, ich läster gerade, merke, ich bin auf dem Weg zu lästern. Es gibt durchaus so Fragen, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Das ist natürlich eine wahnsinnige Einladung an die Eitelkeit und das ist auch so eine Riesenfrage. Da, ja, und die landen dann alle immer bei der Kindheit, logischerweise, wo denn auch sonst, ja, also wo soll es sonst herkommen? Und das ist jetzt nur so ein Beispiel für eine Frage. Und alles gut darf jeder für sich auch so stellen, nur diese sehr großen Fragen überfordern gerade Nicht-Profis total. Und dann sitzt du wie das Kind beim Dreck, hast so eine Frage ins All geschossen und es kommt random irgendwas zurück und dann kannst du nur noch eins machen, deinen Regieplan zerreißen.
Ne? Ja, ja, ja. Und ich persönlich bin bei solchen Fragen tatsächlich auch beleidigt. Also ich finde die eher, ich ärgere mich über die Frage, weil ich denke so, hä? Kannst du dir bitte Mühe geben, eine Frage zu stellen, die auf mein Leben passt und mir nicht irgendwie so ein Framework-Frage um die Ohren zu klatschen und hoffen, dass ich jetzt mit der richtigen Geschichte rauskomme? Das ist nämlich, also es ist auch eine Pseudo-Frage.
Ja, ja. Ja, genau.
Wenn jemand nicht weiß, was er noch Fragen stellen soll. 307 Folgen. Mhm. Wann wolltest du aufhören in diesen 307 Folgen?
Es gab eine Phase, das gebe ich zu, dass da hatte ich wirklich ein Motivationsloch. Also ich glaube, ich war nicht so richtig schon dabei aufzuhören, aber da hatte ich mal so einen Hänger. Das war, als, und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt kausal in Zusammenhang stellen will, aber da kamen so ein paar Sachen zusammen. Das war, als der Ukraine-Krieg losging. Weil da hatte ich wirklich so diese Frage, ich gesagt, was für ein Bullshit. Ich rede hier mit Menschen über New Work und über was weiß ich und da bringen sich die Menschen vor unserer Haustür um. Ist natürlich auch wieder insofern ein bisschen bekloppt, weil diese Gleichzeitigkeit haben wir zu jeder Zeit. Ja, dafür muss es nicht in der Ukraine rumsen, damit wir das haben. Ist auch wieder auf eine Art und Weise wahnsinnig, auch mindestens mal eurozentristisch draufgeschaut oder auch egoistisch, nur weil es uns jetzt etwas mehr auf die Pelle rückt. Aber das war auf jeden Fall, das war eine Phase, wo ich insgesamt mit mir, mit dem Thema, mit dem Wirken sehr gehadert habe. Und dann war das so ein bisschen up or out und dann habe ich gesagt, okay, ab. Und ab hieß, ich habe dann die Frequenz erhöht, ich bin dann auf wöchentlich irgendwann gegangen und habe quasi mich selbst nochmal so gechallenged, meine ich es denn ernst oder war es doch nur eine kleine Spielerei?
No. Sagt Jule, die Podcast-Maschine,
die Podcast-Maschine.
Über 300 Folgen rausgebracht hat.
Naja, das war am, weiß gar nicht.
Am Anfang warst du täglich, das haben wir gar nicht erwähnt. Genau. Du hast in der Corona, die Corona-Chroniken sind täglich erschienen. Mhm. Die waren kürzer, die waren glaube ich so 20 Minuten,
20, eine halbe Stunde. Ja, genau, das war so 20, 30 Minuten und das, genau.
Wie geht 2026 mit dem Podcast weiter? Gibt es da Ziele? Hast du Ziele für deinen Podcast? Mhm. Weil ich meine, 20.000 Downloads, da braucht man ja schon keine Ziele mehr.
Doch, jetzt nur, na klar.
Will man jetzt 25.000, 30.000?
So, nee, also da denke ich schon größer.
Oh. Hau raus, bitte.
Ja, da denke ich schon größer. Also, ja, ich habe auf jeden Fall Ziele. Also erstmal, was das Format an sich betrifft. Ich denke immer mal wieder, und ich habe ja auch bald die Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen, der an einer ähnlichen Stelle ist, nämlich du. Und da würde mich das auch mal interessieren, deine Formatentwicklung. Ich denke immer mal über sowas nach, wie soll ich so Kategorien, Rubriken einführen? Ich glaube, was mich zurückhält, sind zwei Sachen. Das ist nämlich die Unterbrechung vom Flow. Das ist vielleicht so ein bisschen die bequeme Ausrede, weil neben dem ist es natürlich auch Höllearbeit. Und gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass das Menschen hier und da auch mal ganz spannend finden. Ja, also so eine Rubrikensache. Mal gucken, ob es das gibt. Noch ein bisschen klarer die Linie zu führen. Wir haben die VordenkerInnen aus der Mitte der, wir haben die Menschen aus der Mitte der Arbeitswelt und wir haben die großen Transformationsgeschichten von Menschen und Organisationen. Das sind ja mal so meine drei Suchscheinwerfer. Das noch ein bisschen klarer rauszustellen, das sind jetzt, sagen wir mal, inhaltlich gesprochen, ja, einfach Schärfungen. Und ansonsten wird es bei der Taktung bleiben. Ich bin dabei, eine Community aufzubauen, also ein sogenanntes Good Work Kollektiv, weil ich einfach das Bedürfnis spüre von Menschen, sich über die Inhalte auch direkt mit mir, aber auch vielleicht mit anderen Hörerinnen und Hörern auszutauschen. Da bin ich dabei, was vorzubereiten und ich glaube, dass da einfach viel Musik drin steckt in dem Thema und das dann auch mit anderen Menschen zu teilen. Und ansonsten, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass da noch viel mehr Raum ist für Wachstum, weil ich glaube, dass das Thema, wie du richtig sagst, ja viel größer ist als nur ein kleines Abziehbildchen von arbeitsspezifischen Fragestellungen. Und ich glaube, da ist durchaus noch Musik drin. Also ich glaube das schon. Ja.
Ich habe neulich einen LinkedIn-Beitrag oder irgendwie sowas, ein Interview gesehen, wo sich jemand, ich weiß leider vergessen, wer es war. Ah, das war auch bei Matze Hilscher, natürlich. Der irgendwie gesagt hat, also er sprach das Wort New Work aus, New Work, und kriegte dann einen Würgereiz und sagte so, ich kann es nicht mehr hören.
Das ist Philipp Siefer.
Ja, so. Und regte sich furchtbar darüber auf. Und dachte ich so, ah, okay, interessant. Ja, ist natürlich New Work, ist auch alles andere als neu. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Leute darüber genervt sind. Braucht es vielleicht tatsächlich einen größeren Rahmen für dich? Good Work ist ja immerhin immer noch so sehr geframed eben auf diese Organisationsebene.
Ja,
ist das so schlau?
Ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass es Good Work ist und nicht irgendwie New Work. Ja, also viele, die sich ja mit den Themen beschäftigen, haben ja genau eben auf das Schlagwort New Work gesetzt und ich ja bewusst nicht, weil ich ja auch der Meinung bin, neu allein ist kein Selbstzweck. Also dadurch, dass wir etwas neu machen, machen wir es noch auf gar keinen Fall besser. Auch nicht schlechter, aber es ist erstmal überhaupt nicht die Frage. Und Good Work, finde ich, ist so generalistisch, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Also ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr glücklich mit dem Titel nach wie vor und der wird definitiv bleiben. Wie groß eine Organisation dieser Gedanke sein kann, also da noch ein bisschen mehr in die Breite zu gehen, auch mal noch mehr sowas wie öffentlichen Dienst ausleuchten, auch Menschen, die vielleicht künstlerisch tätig sind. Ich werde dieses Jahr auch einen Sternekoch zu Gast haben.
Toll.
Sowas zu beleuchten, das ist dann
Tim
schon
Raue kommt zu dir?
Der andere. ein anderer Sternekoch. Aber okay. Ich habe tatsächlich schon nachgedacht, wenn er, die Person, ich nenne sie jetzt mal noch nicht, wenn er doch nicht kommen sollte, wovon ich nicht ausgehe, Tim Rau ist natürlich auch toll, weil der einfach auch allein diese Fail-Story mit dem Fernsehturm in Berlin, mit der Restaurantöffnung, das allein ist ja schon Podcast-Gold.
Ne? Und der hat ja auch eine, ich weiß nicht, ob du seine Biografie kennst, der
krass.
Sehr also krass. Das ist ja wirklich ganz, ganz beeindruckend. Aber auf der anderen Seite bringen ja so viel, also ich finde ja, alle Leute bringen irgendwie eine krasse Biografie mit, wenn wir uns die Mühe gehen, genau nachzufragen und, zu gucken.
Genau. Ja. Also wenn jemand sagt, ich habe keine Geschichte, wie willst du das anstellen? Du bist jetzt so viele Jahre auf der, jeder hat eine Geschichte. Also das ist ja schon
das wäre kurios.
Mutwillig.
Alleine das wäre schon eine spannende Geschichte.
Genau.
Ich finde übrigens, dass Apple Podcast deinen Podcast, und damit möchte ich gleich schließen, auch falsch bewertet. Denn Apple Podcast schreibt bei der Podcast-Bewertung, so heißt diese Kategorie, unbedenklich.
Ah.
Und ich finde, dein Podcast ist alles andere, aber nicht unbedenklich. Ich finde deinen Podcast sehr wirksam und sehr inspirierend und auch sehr lehrreich und man lernt tolle Menschen kennen und tolle Blickrichtungen auf die Welt, selbst wenn man vielleicht nicht Teil einer Company oder einer Unternehmensorganisation ist. Auch für Selbstständige sind das tolle Einblicke. Julie Jankowski, ich danke dir ganz herzlich, dass wir beide uns hier im Podcast gefunden haben. Es war ein schönes Gespräch. Vielen Dank.
Und so ist das mit den Podcast-Momenten, dass man nicht fassen kann, wie schnell eine Stunde rumgeht. Ich danke dir ganz herzlich. Es waren sehr, sehr schöne Fragen. Vielen Dank, lieber Markus.
Den Kontakt zu Julie Jankowski findest du natürlich in den Shownotes, ebenso zu ihrem Podcast Good Work. Außerdem findest du dort auch den Link zu meinem Workshop Jahresplanung Podcast 26. Wäre cool, wenn wir uns dort treffen würden. Er startet am Mittwoch, dem 28. Januar. Morgens um 9 geht es los. Ich wünsche dir eine schöne Woche und freue mich auf nächsten
Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.